Versuch einer Autobiografie. Das erste Zuhause. Ich wurde im Jahr 5635 am 19. Tag des Trostmonats Ar, dem 20. August 1875, an einem Freitag um 10 Uhr vormittags in Bolschaja Michailowka im Gouvernement Taurien, im Prinzip Melitopol, geboren. In einem kleinen Haus fern vom Markt und versunken in Prunkwinden mit blauen Kelchblättern in der Farbe von Hyazinthen. Wir nannten diese Blumen gebogener Poretz. Das Haus hatte auf der einen Seite drei Fenster, zwei Fenster auf der zweiten Seite und ein Fenster in der Wand der Küche an der dritten Seite. Neben dem kleinen Haus war ein Garten. Er war nicht groß und grenzte an einen Garten wie diesen, der unseren Nachbarn gehörte. Ich wurde in eine Familie mit sehr schönen Kindern geboren und meiner Meinung nach war ich das Hässlichste unter ihnen, weil sich in mir viele Merkmale meines Vaters vereinten. Unsere Schönheit entsprang unserer Mutter, die außerordentlich schön war. Auch alle Tanten und Onkel, die ich kannte, waren schön, wie auch deren Kinder, jene wenigstens, die ich kannte. Ich habe meinen Cousin und meine Cousine in Argentinien getroffen und ich habe gesehen, dass auch sie ein bezaubernd schönes Geschlecht begründet hatten. Die Schönheit war das Erbe meiner Urgroßmutter Elka, der Mutter meines Großvaters Korff. Dies bezeugt ein Bild, eine Fotografie, die ohne ihr Wissen entstand, als ihre Augen bereits trübe wurden, denn fotografiert zu werden, wie sie glaubte, war eine große Sünde. Auch wir, die Söhne des Vaters, wurden inmitten der übrigen Kinder, der Söhne und Töchter, der Verwandten seitens meines Vaters fotografiert. Ihre auffälligen Merkmale waren mittlere Größe, ein geschmeidiger Körper, kleine Hände und Füße, rundliche Gesichter, eine große Stirn und eine kleine, schön gebogene Nase, erstaunlich kräftige Zähne und hübsches Haar, Locken, leichte Wellen, nicht wie die Wolle jener, die einen Tropfen afrikanischen Bluts haben, der Typus, den die Charakteristika der Völker prägen, die an den Küsten des Mittelmeers wohnen, der Euplukamoi der gelockten Schönheiten. Ihre Haare sind schwarz und ihre Augen dunkelbraun und voller Licht. Doch die Haarfarbe und die Augenfarbe bestimmt manchmal der Vater. Ich erinnere mich daran, wie Vorübergehende oft stehen blieben und fragten, wem gehört dieses Kind, als ich mit dem Kindermädchen und meiner jüngeren Schwester Hand in Hand spazieren ging. Sie hatte ein weißes Gesicht, schwarze Augen, schwarze Haare und rosa Wangen. Diese Schwester starb eines plötzlichen Todes, als sie 3 Jahre alt war. Mir ging auch eine Schwester voran, die starb, als sie 2 Jahre alt war. Ich wurde als Zweiter geboren. Und so kam es, dass alle Bewohner des kleinen Hauses um mich fürchteten. Ich war, bis weitere Kinder hinzukamen, das einzige Kind.
Margit Lebert, du bist Herausgeberin der 3 Bände von Saul Tschernichowski. Dein Glanz nahm mir die Worte. Wie bist du zu dem Projekt gekommen? Wie bist du zum Buch gekommen? Wie bist du zum Autor gekommen?
Also der Übersetzer und Herausgeber Jörg Schulte aus Köln hat sich an mich gewandt mit dem Projekt. Und zwar, weil ich Klassiker gemacht habe wie Hopkins oder Shelley oder Hauge, kannte er den Verlag und fand, dass dieser Dichter gut in meine Reihe passen würde. Und ich war sofort fasziniert von dem Projekt und habe dann gleich gesagt, ja natürlich, das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, und so wurde mir das angetragen. Eines der schönen Nebeneffekte, Verlegerin zu sein, ist, dass man gar nicht mehr Literatur hinterherlaufen muss, sondern sie fliegt einem zu.
Saul Tschernichowski hat ja eine immense Bedeutung für die hebräische Literatur. Kannst du das kurz erläutern?
Hebräisch wurde ja als Sprache nicht mehr benutzt außerhalb der Religion. Und mit der Gründung Israels war es dann nötig, eine Landessprache für Israel zu haben. Und das Hebräische wuchs immer mehr in eine moderne Sprache hinein. Und daran war Saul Tschernikowski maßgeblich beteiligt. Er war eigentlich ausgebildeter Kinderarzt, hatte auch viele Jahre nördlich von Berlin gelebt und geschrieben und praktiziert.
Wo da genau?
In Fichtengrund. Fichtengrund liegt nördlich von Berlin, in der Nähe von Oranienburg. Ich habe da auch mal hingeschrieben an die Gemeinde und gefragt, ob man nicht eine Plakette machen könnte, aber sie haben sich bisher noch nicht gemeldet. Jedenfalls hat er zum Beispiel auch die hebräischen Wörter für die Medizin maßgeblich geschöpft. Denn es gab natürlich keine medizinische Fachliteratur in den alten Texten. Und dann hat er aber vor allen Dingen moderne Formen, alte europäische Formen und Gedanken in die hebräische Literatur hineingebracht. Er hat zum Beispiel als erster Sonette geschrieben, er hat Alexandriner geschrieben. Er hat sozusagen das Hebräische flexibel gemacht für die Tradition der europäischen Literatur und für den europäischen Humanismus.
Wie ist er eigentlich nach Berlin gekommen, also in den Norden von Berlin, in die Nähe von Oranienburg?
Ja, geboren wurde er in einem kleinen Städtchen in der Nähe von Odessa. Studiert hat er in Heidelberg, meine ich, und Lausanne. Und dann hat er eine Weile lang in Peenemünde, glaube ich, gearbeitet, komischerweise. Und ich denke, er hat hier eine Stelle bekommen. Ich bin nicht ganz sicher, aber er hat dann versucht, lange Jahre nach Israel auszuwandern. Und das ist ihm dann auch geglückt, irgendwann in den 30er Jahren, ich glaube 32. Er hat eigentlich sein Leben lang sein Geld verdient als Kinderarzt. Ich denke, er hat da eine Praxis gehabt oder an einem Krankenhaus gearbeitet.
Es sind ja auch etliche Werke in Fichtengrund entstanden.
Also das Einzige, was ich jetzt dazu sagen kann, weil mir jetzt nicht mehr präsent sind, welche Werke. Er hat in Fichtengrund vollkommen unauffällig gelebt. Keiner wusste von ihm, aber er war in der hebräischen Welt schon längst ein Nationaldichter. Also wenn er irgendwo hinkam, wo die Menschen hebräisch sprachen und jüdischen Glaubens waren, wurde er gefeiert. Aber in Deutschland nahm man ihn so gar nicht wahr.
Das heißt, er hatte eigentlich hier auch gar keinen Kontakt zu anderen Dichtern oder zur deutschen Literaturszene, sondern er war hier eigentlich unerkannt.
Ja, genau. Ich glaube, er hat sich auch gar nicht darum bemüht. Er hat unheimlich viel gelesen. Er hat auch sehr viel übersetzt. Homer, Horaz, Molière, Shakespeare und Goethe. Er hat sozusagen die klassischen Autoren ins Hebräische gebracht. Und ich denke, er wird viel gelesen haben im Deutschen, aber ich glaube nicht, dass es unbedingt die Schriftsteller waren, die jetzt gerade angesagt waren, sondern eher diese klassischen großen Dichter aus aller Welt.
Er muss ja auch mehrere Sprachen gesprochen haben, also das heißt dann Latein, Französisch, Englisch, Deutsch und das auch ganz gut noch, weil sonst hätte er keine Literatur übersetzen können.
Ich weiß jetzt nicht, ob er alle diese Sprachen beherrscht hat oder zum Teil auch andere Übersetzungen angewandt hat, aber er hat auf jeden Fall sehr viele Sprachen gesprochen. Er ist ja auch mit Jiddisch, Weißrussisch und Hebräisch aufgewachsen. Das heißt, er wuchs dreisprachig auf. Und das sind ja auch Sprachen aus verschiedenen Sprachgruppen. Er war sprachlich nicht nur begabt, denn er war ein sehr guter Hebräisch-Schüler, sondern er hatte so viel Erfahrung, dass der Spracherwerb für ihn wahrscheinlich nicht schwer war. Aber ich bin sicher, dass er nicht alle diese Sprachen so gut konnte, dass er das ohne wörtliche Übersetzungen machen konnte. Es gibt eben auch über ihn auf Hebräisch eine große Biografie, aber in Sprachen, die ich beherrsche, gibt es noch nicht viel, was man recherchieren kann. Also es ist jetzt die erste große Übersetzung von ihm ins Deutsche. Es gibt eine Übersetzung ins Englische, aber er hat bisher noch nicht in Europa sehr viel Recherchen gehabt. Also es ist noch nicht so viel über ihn recherchiert.
Du sagst gerade, es gibt im Hebräischen eine Biografie über ihn, aber es gibt eigentlich im Hebräischen noch keine Werkausgabe, was mich jetzt
Ja,
wundert bei seiner
genau.
Bedeutung.
Ja, es ist wirklich verwundernd. Also es ist so, dass es zwei Aussprachen gibt im Hebräischen und die sind ein bisschen anders. Das Hebräisch, was er gelernt hat, was in Osteuropa gesprochen wurde, ist nicht das, was sich in Israel durchgesetzt hat. Das heißt, vieles seiner Poesie ist ja sehr anspruchsvoll erst einmal und selbstverständlich auch etwas altmodisch. Er ist ja schon 1943 gestorben. Aber es ist auch so, wenn man das auf Hebräisch laut lesen würde, dann verschwinden manche Reime und manche Alexandriner klappen nicht mehr, weil sich die Sprache in Israel wegentwickelt hat, eher zu der sephardischen Tradition. Also es gibt ja zwei Wurzeln eigentlich. Einmal die in Spanien, die sephardischen Juden, und dann die in Osteuropa, die Aschkenasi. Und er schrieb in dem Dialekt, kann man fast sagen, des Hebräischen aus, der Aschkenasi. Aber durchgesetzt in Israel hat sich das sephardische Hebräisch. Vielleicht ist es auch ein bisschen schwieriger für Leute in Israel, das noch richtig zu lesen. Ich weiß, dass Jörg Schulte auch nach Israel gereist ist, um mit dem Autor des Vorwortes, Tonaufnahmen zu machen, wie er große Teile dieser Texte im Original vorliest. Wir wollten eine CD machen, zweisprachig, weil so etwas auch fehlt und es immer weniger Leute gibt, die diesen Dialekt, den Tschernikowski geschrieben haben, wirklich beherrschen. Leider ging gerade in dem Moment, als er in Israel ankam, das Land in Quarantäne, sodass das alles nicht geklappt hat. Aber vielleicht nächstes Jahr wird das nachgeholt. Dann käme auch noch eine CD zu diesem Werk.
Kann man, wenn man das sephardische Hebräisch spricht, ohne weiteres das aschkenasische Hebräisch verstehen? Muss man das auch literarisch mit Anmerkung versehen, übersetzen?
Das weiß ich nicht, aber ich denke nicht. Ich denke, es hat mehr zu tun mit der poetischen Form, dass sich die Sachen so verschoben haben, dass die Aussprache variiert und sich dann manche Wörter weitergebildet haben, sodass sie sich nicht mehr reimen, zum Beispiel. Sodass, wenn man ein Sonett liest, manche Zeilen einfach entweder nicht mehr den richtigen Rhythmus haben oder sich nicht mehr reimen. Ich glaube, es sind eher solche subtilen Sachen. Es ist für Verleger, jedenfalls für mich, ein klein wenig unheimlich, Bücher zu bringen aus einer Sprache, die man nicht selber beherrscht. Also viele von den Sprachen, aus denen übersetzt wird, kann ich so gut, dass ich sehen kann, wie gut die Übersetzung ist, wie genau die Übersetzung ist. Und hier hatte ich einfach volles Vertrauen in den Übersetzer und habe das Buch lektoriert in dem Vertrauen, dass er alles verstanden hat und gründlich recherchiert. Also ich könnte zum Beispiel eben im Hebräischen nicht den Unterschied zwischen diesen zwei Dialekten verstehen oder hören.
Was hat dich eigentlich am meisten an seinen Poemen, an seinen Sonetten, Idyllen, Gedichten fasziniert?
Nun, mehrere Sachen. Ich habe einen Hang dazu, ganze Werke zu bringen oder jedenfalls über so eine Übersicht über ein Werk zu bringen, eine Auswahl. Und ich liebe es zu sehen, wie sich ein Dichter entwickelt. Also wie er anfängt in einer Tradition und sich weiterentwickelt. Also bei Hauge sieht man das sehr schön. Man kann im Prinzip die Entwicklung der ganzen europäischen Lyrik des 20. Jahrhunderts bei ihm sehen. Und das fand ich auch bei Tschernikowski schön, weil man sieht, wie er sich mit der Zeit, wie sich die Poesie geändert hat. Ich habe viele jüdische Freunde und habe mich beschäftigt mit der Literatur. Und es gibt ja auch bei Scholem zum Beispiel Kommentare zu dem Werk von Tschernikowski. Aber das Werk selber war unbekannt. Das heißt, es war so ein Schatz, den man heben konnte. Und ich fand auch schön diese Spannung zwischen dem, was man kennt, wie ein Sonett, und dem, was er daraus gemacht hat. Ja, diese neue Spannung zwischen der Form und der Interpretation dieser Form, das hat mich fasziniert. Und in den drei Bänden ist ja, der letzte ist ja ein Kommentarband, aber im zweiten ist auch die Autobiografie, mit der habe ich damals angefangen. Das ist wahrscheinlich auch ganz gut, wenn man sich nicht schon in der Tradition auskennt, weil er ganz wundervoll beschreibt das Leben von Juden in einer kleinen Stadt in Osteuropa. Und da kann man dann auch vieles, wenn man einmal diesen Hintergrund hat, einschätzen, wenn man sieht, was er schreibt, also was er hereinholt aus den europäischen humanistischen Traditionen und was er hineinbringt, auch aus dem, wie er aufgewachsen ist, was er erlebt hat. Er hat auch, anders als viele Dichter, eine ungeheure Bandbreite. Also er schreibt wirklich perfekte Sonette. Das kriegt man natürlich im Deutschen nicht so mit, weil die sich nicht reimen, aber der Rhythmus stimmt. Und Jörg Schulte ist ein begnadeter Übersetzer. Das heißt, es sind so kleine Perlen, die man sich einfach gerne anhört, immer wieder oder liest immer wieder. Aber dann hat er auch Balladen oder Epen, in denen er jüdisches Leben beschreibt, wo man das Gefühl hat, wenn man es liest, dass das irgendwie gefehlt hat in der Literaturtradition. Ja, warum hat es über dieses Leben eigentlich so wenig literarische Texte gegeben? Insofern, es war das Gefühl, da schließt sich eine Lücke, die man kaum bemerkt hat, bis jemand sie geschlossen hat.
Es gibt ein großes Epos von ihm, das Goldene Volk. Welche Rolle spielt das innerhalb seines Werkes?
Ich denke, es war eine Krönung. Also es ist ein sehr kompliziertes, langes Werk, in dem er das Volk der Bienen und das Volk der Juden parallel erzählt, auf eine, finde ich, sehr witzige und schöne Weise, von dem Aufbau eines Stammes. Ich kann natürlich jetzt nicht einschätzen, wie er in Israel wahrgenommen wird, also was da jetzt als seine Haupttexte gesehen werden. Aber ich kann erzählen, dass ich auf der Frankfurter Buchmesse war und schräg gegenüber war der Verlag von Christoph Hacker. Und er macht sehr viele jüdische Bücher. Und er schickte mir eine Dame aus Israel rüber, die sich im Ausland darum kümmert, dass israelische Autoren gebracht werden. Und sie war richtig sichtbar bewegt, dass jemand jetzt Saul Tschernikowski bringt. Da waren die Bücher noch nicht fertig. Und es stellte sich raus, dass sie sogar mit ihm über drei Ecken verwandt war. Und es hat sie wirklich berührt. Ein Bekannter von mir war auch in Israel und hat mir Fotos geschickt von Straßen und Boulevards, die nach ihm benannt wurden, und auch von der Plakette vor dem Haus, wo er dann in Jerusalem gelebt hat. So wie es bei uns eine Goethestraße gibt oder einen Hölderlinweg, schön zu sehen, dass er da so ein lebender Teil ist der alltäglichen Kultur. Das freut mich immer, wenn die Dichter so präsent sind, auch für Leute, die sie vielleicht nie lesen würden, dass sie sozusagen im Hintergrund vom Namen her. Er ist zum Beispiel auch mit einem Gedicht und einem Porträt auf der 50-Schekel-Note. Auch der Gedanke, den finde ich wahnsinnig schön, zu denken, dass man einen Dichter in der Tasche hat, wenn man einkaufen geht. Tschernikowski hat eben auch diese brillante Spannung zwischen sehr erhobener Literatur, aber auch Gedichten und Balladen, die sehr nah am jüdischen Leben sind. Und ich glaube, ihn hätte gefreut, dieses Zusammenschmelzen von der hohen Literatur und dem Anspruch und der Schönheit der Sprache und dem täglichen Gebrauch, dass man einfach dabei ist im täglichen Leben. Das ist ja etwas, was ich glaube, für ihn sinnstiftend war auch.
Dann machen wir ihn jetzt hier auch präsent. Ich wollte dich jetzt bitten, magst du Texte von ihm lesen?
In der Hitze des Tages. Mitten am Himmel verweilte die Sonne des Tammuz und tränkte mit ihrem gleißenden Licht ukrainische Felder und Gärten, spendete Meere von Glut in den Funken und Blitzen und Strahlen. Leicht hin und spielend, geschwind und in sämtliche Richtungen stiebend, hingen sie Blüten des Monds an und Flügel von prächtigen Vögeln. Mancher begab sich zum Tanz mit den Mücken im Raum über Pfützen, tanzte im Anblick der Sonne mit fröhlichen Heuschreckenjungen. Diese durchdrangen das Laub und sie tauchten in Ritzen der Furchen. Jene, die Nachzügler, streuten sich rasch in ein kleines und helles, sich in den goldenen Staub seiner Ufer ergießendes Rinnsal. Aber es kehrte nicht einer von ihnen zurück bis zum Ursprung. Bald war zu sehen, sie wollten nicht kommen, wie trotzige Kinder, die sich vor Müttern verstecken, so waren sie nirgends zu finden. Felder empfingen die Teilchen sich weithin streuenden Lichtes, deckten sie zu, sie im Schoß zu verstecken, der fruchtbar und warm war. Knospe und Blütenstand saugten sie auf in die Wände der Zellen, und als im Lande der Zeit, der so zärtlichen Blätter vorbei war, sendeten Wiese und Feld die gehüteten Funken des Lichts aus. Strahlengleich stiegen sie auf, und die Lichtfunken wurden zu Halmen, bärtiger Gerste, zu Weizen, der schwer war an Ähren, zu hohem, aufrecht stehendem Roggen. So dehnte das untere Gold sich, rührte ans obere Gold und die Lichter verbanden sich Lichtern. Heftiger wurde die Hitze, sie legte sich schwer auf die Seele. Schritte verschwanden vom Markt und die Straßen der Dörfer verwaisten. Frei von der Herrschaft der Sonne war hier und dort nur ein Winkel, heimliche Ecken von Traufen des Dachs vor der brütenden Hitze wie von Blenden geschützt. Und solch eine Ecke war jenseits eines Gemäuers im Schatten. Es war die nordwestliche Mauer vor dem Gefängnis des Dorfs, welches auch als Verwaltungssitz diente. Dieses Mal trafen sich drei in besagtem verborgenen Winkel. Moshe Aaron, der Zwerg, der Gegrillte, so sagten die Goyim. Ihm war ein Unglück geschehen, sein Haus hatte Feuer gefangen an seinem Dach, da er schlief. Er verbrannte sich, doch überlebte. Während des Sommers versah er sein Handwerk, das Handwerk des Malers, aber die Tage des Winters verbrachte er hungrig zu Hause. Dies sind die zwei, die zusammen mit Mosche Aaron dort saßen. Baska, der Pferdedieb, saß neben Juchim, dem wachenden Engel, in der Verwaltung des Dorfs und im Kerker daneben, dem Kühlhaus, wie er im Bauernmund hieß. Denn ihm war das Amt übertragen, seit er vom Krimkrieg als Invalide zum Dorfe zurück war. Welche Bewandtnis nun führte sie heute zusammen? Am Kühlhaus waren die Läden der Fenster nach Ansicht des ältesten Rates durch ihren regen Gebrauch und die Jahre schon wahrlich verblichen. So war die Ansicht gereift, sich gemeinsam die Frage zu stellen, war es nicht längst an der Zeit, einen Juden zum Streichen zu holen? Bei der Verhandlung, auf der Gegrillte ein Fässchen spendierte, siegten die Stimmen dafür und man kam überein mit dem Juden. Jetzt war er schwitzend am Werk vor den Läden und führte den Pinsel, nahm ihn zum Streichen und tupfte und atmete zwischen den Strichen. Hatte er immer den Anspruch, dass nichts seine Hände verlasse, das nicht gründlich gemacht war, vollbrachte er dieses Mal Wunder. So aber strich er die Läden, so grün wie am Kupfer der Grünspan, strich er die Tafeln der Läden und auch ihren Rahmen von außen. Rot war der Kreis in der Mitte der Tafeln und mittig ein Tupfen. Er griff zur purpurnen Farbe und sparte gewiss nicht am Mammon. Aus jenem Punkt in der Mitte entsprangen wie Radien Strahlen, Strahlen in Gelb und in Blau, je ein Gelber, ein Blauer, ein Gelber. Unter dem Kreis waren Blumen, so wie sie noch keiner geschaffen. Dreierlei Knospen entsprangen bestaunenswert schön ihren Stängeln. Dieser war weiß, und die Knospen, wie auch ihre Blüten, erwuchsen je zur Hälfte orange und in Rot und zum Gitter verschlungen, schön in dem Maß, dass kein Mund ihre Huld zu künden vermochte. Als die Bewohner des Dorfs sie entdeckt hatten, standen sie staunend, wiegten die Köpfe und sagten, ja, dies ist das Werk des Gegrillten. Damals begann der Gegrillte gerade, sein Werk zu gestalten. Neben ihm saßen die Goyim. Sie waren mit Netzen beschäftigt. Zwischen den Hauswänden wohnten noch Scharen von Mäusen im Kühlhaus, die sich auch tagsüber zeigten. Sie stießen an menschliche Füße, machten sie irre und flößten den Frauen dann riesige Angst.
Wir haben ja lange überlegt, welche Bilder wir auf die Bücher machen, denn es sollte klar sein, dass sie eine Reihe waren. Also man konnte nicht Kunstwerke benutzen, weil das keine Einheit gegeben hätte. Und dann haben wir uns entschlossen zu Fotos aus der Steppe, weil wir fanden, das war schon etwas, was einen Bogen machte über alle Texte, die von ihm stammen.
Auf das hebräische Sonett. Wie teuer du mir bist, Sonett, o Lied aus Gold. Schon seit der Renaissance bist du uns eine Weisung. Immanuel von Rom verehrte deinen Klang, zu seiner Zeit war er der Einzige, unsterblich. Verdichtetes Gedicht, ein Ausdruck rein wie Gold, so fein umfasst in dir das Große selbst das Kleinste, der Strophe höchster Kunst ist Klang von Kraft und Stolz, und dein Gedankengang das Licht von klaren Blitzen. Mein Denken ist in dir auf einen Punkt gebracht. Was wähle ich als Bild? Das Gusseisen, das fließt, sich Formen unterwirft und klanggetränkt erstarrt. Bist nicht auch du wie dies, als Zeichnung eingeritzt in eng umgrenzte Form der Überlieferung, Gedanken eng gepresst und Worte weit gespannt. Odessa 5680 in unserer Zeit 1919-1920. Auf das hebräische Sonett ist ein Text, der für die Rezeption in Israel sehr wichtig war oder überhaupt bei den Juden sehr wichtig war, weil er explizit die Brücke schlägt zwischen dieser alten Form des Sonettes
und der hebräischen Sprache, der hebräischen Kultur. Sterne, ferner Himmel. Sterne am Himmel, der fern ist, und Sterne am Himmel, der nah ist. Lichter, die ihr doch den euren betrachtenden Auge so fern seid. Lichter, die ihr doch dem euer betrachtenden Herzen so nah seid. Wo nur sah ich euch einst, und wo sah ich euch nicht auf den Wegen über die Weiten der Welt, die Fülle der riesigen Erde, auf dem bescheidenen Weg aus der friedlichen Flur meiner Kindheit, herzlicher, einfacher Menschenumgebung, aus der ich als träumisch spinnender Junge einst fortging. Und auch wenn die Wunder nicht kamen, barg er im Herzen den Fundus verborgener Kräfte, ein Kleinod, Kräfte der Jugend, die sprudeln im Marke des Glanzes, ein Füllhorn. Bis ich hierher gelangte und einhielt, war ich vom Werke niemals erschöpft, in der Mitte des Weges vom Gehen nicht müde. Sterne der nördlichen Himmel, die blinzeln in eisiger Kälte, ganz so wie Wolfsaugen funken in endlosen Nächten des Herbstes. Himmel karelischer Wälder, des Landes von trauriger Schönheit, wärmten mich, riefen mir zu, nur mit Blicken so nah und so ferne, zwischen den düsteren Tannen, im Brausen der nördlichen Stürme, standen sie dicht und gedrängt, und sie blickten versonnen in Spiegel heiliger, gräulicher Seen. Gerahmt von den glitschigen Felsen standen sie dicht und bedrückt und ergriffen vom uralten Schrecken noch aus den Tagen der Schöpfung. Ein böser und mächtiger Zauber, Worte gesagt und erfüllt aus uralten Liedern und Schwüren, mächtige Kräfte verschlossen in Worten, die jung sind im Kerne mächtiger Wunder, in ihren Mysterien und im Geheimnis. Sterne ukrainischer Steppen, ihr Sterne so schön und so traurig, Sterne der grünenden Weite, warum so betrübt und so traurig? Ist's, weil ihr seht, wie beständig sich dort eure Wiesen verändern? Einmal sind sie ein Meer und ein Ozean wogender Gräser, duftend und grün und erfüllt von dem Unmaß wuchernden Lebens, darauf ein göttliches Meer, das die farbigen Wellen des Korns wirft, grünlich und silbern, orange und bedacht von dem dreifachen Segen, Segen des Regens, des Pflugs und dem Segen der stählernen Sichel, Weite, die Grenzen entbehrt, ein Gebiet ohne Zäune zur Wildnis, Schauplatz gewaltiger Schlachten, des Mordens der Menschen an Menschen. Ehe das Blut eines Volkes getrocknet ist, fließt das des Nächsten. Ehe das Korn seinen Durst überwunden hat, dürstet das Nächste. Sterne des Himmels der Krim, o empfangt meinen Segen. Sein Rahmen ist aus lieblichem Samt. Und das Meer und der Wald und die Felsen harren in Sehnsucht nach euch, dem vertrauten Gespräch eures Funkelns. Träumt jenes Meer, wenn es schläft und im Schoß euer Angesicht liebkost oder die Kämme der Wellen und Brecher zum Himmel emporhebt, nicht voller Sehnsucht von euch? Und sehnt sich nicht in der Blüte eigener Pracht mein Herz nach euch, da es jung war und knospend, randvoll mit eigenen Sternen, genährt von dem Lied seiner Zukunft? Wie viele stürzten, verloschen und wie viele wurden verdunkelt von auf die Weiten des Lebens sich breitendem gräulichen Nebel? Wie viele funkeln noch immer so fern und erstrahlen im Lichte längst schon vergangener Träume, im Zauber der taufrischen Jugend? Sterne des Mediterranums, ihr Sterne der einstigen Götter, nichts in der Welt ist wie ihr, in der Schönheit, im heiligen Glanze. Denn sind die Sterne der Welt aus Schmaragden gemeißelt, so seid ihr winzige an den Saphir ihres Himmels geheftete Sonnen, unter den Göttern von Wasser und Festland als Erste geboren. Ihr habt den Menschen getränkt mit dem Geiste von Mut und von Wissen. Babylons Weise, Chaldäer erhörten das Lied eurer Kreise. lösten die Muster in eurem Verbund der Natur erste Rätsel. Hauchtet ihr nicht auch Sidons und Kanaans Herzen den Mut ein, Wege des Meeres zu finden, der Spur der Mysterien folgend, Eden den Garten verlassend, die Grenzen verbreiternd und weitend, schafft auch nach Kräften der Mensch, erst die Sterne erwecken den Menschen. Israels Sterne, am Tage der Schöpfung von Himmel und Erde, diente er, heißt es, im Tempel und trug den Ephod und den Brustschild. Wart ihr denn damals nicht selbst an denselbigen Brustschild geheftet? Israels Sterne, ihr Sterne des Lands und des Großvaters Jakob. All seine Tage sind in euch gemeißelt, ihr habt ihn gesehen. Hoben die Väter des Volks nicht zu euch ihre Augen als Zeugen? Ihr nur kämpft an Tagen von einst auf den ewigen Bahnen an seiner Seite. Ihr saht seinen Kampf und ihr saht seine Größe, saht auch sein Leiden. In euch sind Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft fest miteinander verbunden. Ihr blickt so weit in die Ferne und so seht ihr vielleicht sogar jetzt seine Zukunft, so sagt es. Was ist das Traumbild und wann kommt das Ende des Traumbilds? O sagt es. Sterne des Lichtes, das über dem südlichen Wendekreis leuchtet, siehe den Zauber des Kreuzes des Südens und sieh den Zentauren, jener erstrahlte als erster. Und dies war der Anfang der Mythen und ihres Zaubers, der Mythen, die neue Menschen gewoben. Wasser des uralten Meeres in Formen geschmolzenen Bleies, ein transparentes Gewebe. Sie wandern dort oben und einsam wandert ihr Bruder dort unten und nichts existiert neben ihnen. Herden um Herden von Wellen, als mächtige steigende Ströme, langsam, trübe und schwer. Sie umfassen den Ozean wieder, ganz wie am einstigen Tag, da der Fels, der Erbauer der Erde, Himmel erschuf und als über der riesigen Erde das Wasser und all die Sterne das Tohu und Bohu der Erde bestaunten. Sterne der riesigen Pampa in seltsamen Konstellationen, Sterne von Ländern, die neu sind, von Himmeln, die ich nicht erblickte, Lichter der drohenden Weite, die letzten der Zeugen der Kräfte jener Natur, die beständig erschafft. Denn die Wunder des Daseins saht ihr an ihrem Beginn, wie die Pracht jenes furchtbaren Biests im Zauber der Fülle der Macht, in der noch nicht vollendeten Schöpfung. Ihr aber saht auch das Sterben derselbigen Mächte des Hochmuts. Euch aber liebe ich nicht, doch mein Herz wird zu euch hingezogen durch einen Zauber der Rätsel und durch eures Wesens Geheimnis. Das sich verengende Herz überzieht eine zärtliche Trauer, stiehlt sich herein und erscheint, sobald ihr am Gewölbe erscheinet, gleichsam Jahrzeitkerzen für jene erloschenen Welten. Sterne, geliebtester Himmel, ihr Sterne, die Mutter geliebt hat, doch ihre Namen erfuhr ich von Vater, der in seiner Jugend Sommer- und Herbstnächte lang auf geräumigen Pfaden gestreunt war, zwischen dem Dnieper und dem Don, dem Azowschen Meer und dem Schwarzen. Er kannte die Namen, die er noch von alten Tschumaken gehört hat, zeigte mir Aleph und Taf. Auch der größere Wagen, der kleine, Hundertfeuer und Weg nach Jerusalem waren darunter, einfache, seltsame Namen. Sie leben noch fort im Gedächtnis einfacher Menschen, den Alten und Weisen der Generationen, zwischen den einstigen Namen. Von Vater und Mutter erhielt ich auch meine Liebe zu ihnen, den Sternen, den Fernen und Nahen. Seid mir alle gesegnet, wo immer ihr seid, meine Lieben. Jerusalem Elul, 5703 in unserer Zeit, September 1943.
Das ist ja ein wahnsinnig tolles Gedicht. Das ist ja so unglaublich schön.
Und es ist in seinem Todesjahr. Es ist auch so ein abschließendes Gedicht irgendwo. Ne?
Ja.
Also was sein Leben sozusagen noch einmal auf den Punkt bringt als Leben auf der Welt und darüber hinaus in den Himmel blickend ins Unendliche hinein. Also es ist so wie ein langer, schöner Abschied.
Und die Sterne, die sind so eine universale und immer gültige Symbolik.
Ja, genau, genau.
Anstelle eines Briefes. Mein lieber Josef, ich schreibe dir keinen Brief. Was ich schreibe, schreibe ich anstelle eines Briefes und anstelle von Briefen, die nicht geschrieben wurden, jedoch geschrieben werden wollten oder sollten. Doch ich schreibe unter einer Bedingung, dass diese Angelegenheit niemals erwähnt oder berührt wird, wenn wir von Angesicht zu Angesicht miteinander sprechen. Du willst wissen, was ich schreibe, warum ich nicht schreibe und so weiter? Vielleicht ist es gut, wenn ich, wie man sagt, im Anfang beginne und zuerst erkläre, warum ich schreibe. Ich schreibe, weil ich lebe, weil ich in diesem Moment das Lied des Lebens fühle. Und wenn du eines meiner Lieder findest, das an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Stunde geschrieben und unterzeichnet ist, so wisse, zu jener Stunde und an jenem Ort habe ich das Lied des Lebens gespürt. Das Leben selbst ist in der Form, in der es sich täglich vor uns manifestiert, bis zum Ersticken voll von Schmutz und Makel. Aber der Kern des Lebens, sein Wesen, das Geheimnis des Lebens ist ein Lied, das Lied aller Lieder, der erhabenste Gesang, den es gibt und den es geben kann. Und es ist nicht einfach ein Lied, sondern ein Siegeslied. Ein Lied des Sieges der Materie über Tohu und Bohu, ein Siegeslied des Seins über das Nichts, des Lebens über den Tod. Das Weltall, die Ewigkeit und das Grenzenlose sind der Tod. Und alles, das sich manifestiert, Form annimmt und geschaffen wird, ist nur ein Sieg des Augenblicks, doch ein Sieg des Lebens über den Tod. Und jeder einzelne von uns, jeder, der lebt, ist wie ein Lied oder ist, wenn er dieses Lied fühlt, ein Dichter. Und in Wirklichkeit liegt es an uns, Dichter des Lebens zu sein, Dichter des Sieges, Träger des Liedes der Sieger. Der Schmutz der Welt, Leiden und Zwang lassen uns das Lied vergessen und ertränken die Seele in einem Meer von Morast, Bosheit und Grausamkeit, Fäulnis und allem Schmutz der Welt. Deshalb gibt es in der Welt Sieger und Besiegte. Und weil ihr Sieg der Sieg eines Augenblicks und nicht von Dauer ist, und weil die Existenz selbst der Tod ist, machen die Besiegten den größten Teil der Welt aus. Es gibt mehr Besiegte als Sieger in der Welt der Individuen, in der Welt der Gesellschaft und gleichfalls in der Welt der Dichter. Warum sind das Schicksal der einen und das Schicksal der anderen so, wie sie sind? Ich trage das Lied der Sieger und als Sieger will ich durch die Welt gehen. Der Jude aber geht durch die Welt und trägt das Lied des Besiegten. An jedem Ort, an dem du ein Zeichen der Erinnerung an die Römer findest, in den rumänischen Steppen wie in der Rheinebene und den Schweizer Bergen, ist es ein Zeichen für den Sieg der Römer. Sie kamen hierher, um zu unterwerfen. Und an jedem Ort, an dem du ein Erinnerungsmal für eine Siedlung der Juden findest, ist es ein zuverlässiges Zeichen für die Niederlage der Juden. Gezwungen vom Richtspruch der Geschichte sind sie hierher gekommen. Und so bin ich seit meiner Geburt verurteilt, das Lied der Besiegten zu tragen. Doch auch der Jude in mir trug das Lied der Sieger. Seit den Tagen von Kischinew aber ist der Jude in mir getroffen. Und ich, jene Summe, die ich heißt, trage das Lied eines Siegers. Und jedes einzelne meiner Lieder, das an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit verfasst und unterzeichnet ist, ist ein Zeichen. An jenem Ort und zu jener Stunde war ich ein Sieger. Und ich habe noch eine Eigenschaft, ich habe Stolz. Und aus diesem Stolz
werde ich nicht von meinem Sieg erzählen und erst recht nicht von meiner Niederlage. Auch aus diesem Grund kenne ich das Lied der Besiegten nicht. Meine Niederlage ist ein Zeichen meiner Schwäche. Und wenn du ein Gedicht von mir findest, das ein Lied der Besiegten ist, so soll es ein Zeuge sein, dass ich auch dies besiegt habe. Nur wenn ich wirklich besiegt bin, habe ich kein Lied. Denn die Besiegten haben kein Lied, nur die Klage. Und fragst du mich, warum ich weitergehe, so antworte ich, weil ich noch an meinen künftigen Sieg glaube, weil ich glaube, dass ich an jeden Ort, an dem ich als Besiegter war, zurückkehren und ihn als Sieger beschreiten werde. Interlaken, 25. Juli 1906.